So, eben gerade haben wir mit Abstand die längste Folge aufgenommen. Ich glaube, über 60 Minuten. Alex, du bist aber auch echt ein Vielreder. Das ist Wahnsinn.
Ja, wir haben viel geredet über verschiedene Sachen. Tennis, Skifahren.
Skifahren. Ja? Also, wer hören möchte, warum unsere neue Nummer 1 irgendwie mittwochs immer an den Feldberg chauffiert wurde von seinen Eltern, der sollte auf jeden Fall mal komplett reinhören.
Ja, aber nicht nur Skifahren, kaputte Schläger und Olympia.
Kaputte Schläger und Olympia, ja. Und die Flugangst von deinem Vater. Damit können wir jetzt schon mal direkt teasern für deinen Vater, dass er sich das anhört. Viel Spaß beim Reinhören. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Der Hockeyliga-Podcast. Heute mit Olympiaspieler Alexander Stadler und eurem Moderator Lukas Koch. Viel Spaß!
So, hallo zu unserer nächsten Folge des Hockeyliga-Podcasts. Wir sind wieder zurück aus unserer Sommerpause und wir haben es uns gut gehen lassen und direkt, ja, wahrscheinlich die Person eingeladen zu unserer neuen Folge, über die viele gerade sprechen, denn unsere neue Nummer 1 bei den Olympischen Spielen, Alex Stadler ist hier. Hi Alex.
Hi Lukas, hi.
Und eine Premiere für den Hockeyliga-Podcast, denn wir nehmen das erste Mal face-to-face auf. Also du bist der Erste, mit dem ich mich dann jetzt hier live treffe und mich unterhalten darf. Richtig cool.
Nice, freue ich mich.
Ja, schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ist ja nicht so weit für dich, ne?
Ja, stimmt.
Mannheim, Mannheim. Lass uns doch mal so direkt starten, dass du dich einfach mal allen Leuten vorstellst.
Ja, also hi, ich bin Alex Stadler, bin 21 Jahre alt, spiele beim TSV Mannheim Hockey, komme ursprünglich aus Heidelberg, fahre jetzt zu meinen ersten Olympischen Spielen diesen Sommer und bin auch hier in Mannheim zur Schule gegangen und habe hier mein Abitur gemacht.
Olympische Spiele, das wird auf jeden Fall gleich ein richtig, richtig großes Thema werden. Das ist schon mal klar. Aber das ist ja das Tolle beim Hockeyliga-Podcast. Wir wollen auch so ein bisschen den Spieler Alex kennenlernen. Und einfach mal direkt einsteigen. Du hast es gesagt, du 21 Jahre alt, das heißt, du bist noch ein ziemlich junger Bursche. Erzähl mal, du hast zwei Geschwister, aufgewachsen. Du sagst, du spielst jetzt in Heidelberg, aber aufgewachsen in Heidelberg. Wie und wann bist du denn zum Hockey gekommen?
Ja, genau. Ich habe zwei ältere Geschwister, einen älteren Bruder, eine ältere Schwester. Die sind 2 und 3 Jahre älter als ich. Meine Schwester spielt kein Hockey, aber mein Bruder. Und daher auch so ein bisschen der Hockey-Background. Ich wurde nämlich immer bei meinem größeren Bruder, der auf dem Hockeyplatz und Hockey gespielt hat, schon vor mir mitgenommen und mitgeschleppt und bin dann halt immer am Spielfeldrand hin und her gelaufen, habe dann auch selber mit dem Hockey angefangen dadurch und so kam ich zum Hockey und habe da auch, bis ich 12, 13 war, ungefähr in Heidelberg gespielt, wo ich mein Hockey gelernt habe und auch zum Torwart wurde und bin dann auch wieder wegen meines Bruders eigentlich im Endeffekt nach Mannheim gekommen.
Das wird interessant, denn dein Bruder, das kann ich jetzt schon mal teasern, hat uns auf jeden Fall eine Frage geschickt. Da geht es auch um das Thema Torhüter. Aber die hören wir uns gleich an.
Weiß ich schon, welche kommt wahrscheinlich.
Ja, er hat sich nicht nehmen lassen, aus seinem Urlaub dir eine Frage zu stellen.
Ja.
Ist ja auch nett von ihm.
Vollkommen.
Ja, ne? Aber deine Eltern, haben die Hockey gespielt? Also stammst du aus einer richtigen Hockeyfamilie?
Mein Vater hat Hockey gespielt, aber ich stamme aus keiner klassischen Hockeyfamilie, wie man sie vielleicht mit Lorenz Prinz vergleichen kann als Beispiel.
Das ist ein richtiges Beispiel rausgehauen direkt.
Klar. Nee, also mein Vater hat Hockey gespielt fürs Englische Institut, die Schule, wo ich auch früher war in Heidelberg, bis zur B-Jugend, also bis er ungefähr 16 war und hat dann aber aufgehört und meine Mutter hat, soweit ich weiß, gar kein Hockey gespielt.
Soweit du weißt.
Ja, also müsste sie eigentlich kein Hockey gespielt, dürfte sie kein Hockey gespielt haben.
Aber sind sie noch, also ist dein Vater noch aktiv jetzt in so einer Elternmannschaft oder
nee,
sowas?
Nee,
oder?
Also im Tennis spielt er noch Ü50 mit seinen Tennisboys, sage ich jetzt mal. Mit seinen Tennisboys, mit denen er auch zur Schule gegangen ist und so. Und aber ansonsten macht er nichts, ne.
Gab es auch noch andere Sportarten? Oder war direkt
festgelegt? Nee, ich habe früher, ja gut, also man wächst ja so, als Hockeyspieler wächst man ja oft vielseitig auf, würde ich jetzt mal sagen, der Klassiker Tennis, ein, zwei Jahre Fußball, aber da habe ich dann schnell gemerkt, das ist nicht so für mich.
Warst du beim Fußball auch im Tor?
So halb, also da habe ich alles so ein bisschen gemacht, aber also da war ich, glaube ich, nur ein halbes Jahr regelmäßig im Training. Und mein Bruder und ich sind aber tatsächlich im Ski gefahren, Ski Alpin, im Verband auch relativ, ich sage jetzt mal, professionell und ganz gut. Wir sind früher eigentlich regelmäßig mittwochs auf dem Feldberg hochgefahren, haben da trainiert und sind oft die Wochenenden in Schweiz, Österreich, Italien unterwegs gewesen und haben wir dann aber aus Zeitgründen dann so mit 12, 13 aufgehört. Was? Ungefähr. Ja, also
ich war ganz kurz. Also ihr seid mittwochs dann von Heidelberg an den Feldberg gefahren, hoch.
Ja.
Dann habt ihr trainiert.
Und sind wieder zurückgefahren abends.
Im Alter von?
Ja, 9 bis 13 ungefähr. Also am Anfang ein bisschen weniger, da ist man vielleicht alle zwei Wochen nur Richtung Feldberg an den Flutlichtern gefahren, hat trainiert und dann, früher war es dann halt oft so im Sommer, dann eine Sommerferienwoche war in Bottrop in der Skihalle meistens und in den anderen Winterferien dann halt eine Woche Familienurlaub und eine Woche in Österreich im Skicamp und aber war dann halt auch zeitintensiv, also wenn man dann halt...
Ja, ein bisschen, ne? Also wenn man immer irgendwie an den Feldberg mal kurz fährt unter der Woche.
Nee, man ist dann auch halt freitags, hat uns dann der Papa in der Schule abgeholt, ist mit uns losgefahren nach Österreich, Italien zum Rennen. Samstag, Sonntag Rennen und dann halt sonntags nach dem Rennen wieder heim. Und ja, war cool, aber dann irgendwann waren wir auch im Hockey verhältnismäßig besser als im Skifahren und ja.
Was war dein größter Erfolg beim Skifahren?
Ich bin im Riesenslalom 28. auf der Deutschen Meisterschaft geworden und im Slalom, glaube ich, 31. oder 32. Ja. Und
krass.
Ja, zur Abfahrt und zum Super-G durfte ich leider nie, weil ich immer zu jung war. Das wollte ich eigentlich immer ganz gern. Weil ich immer gerast bin.
Slalom ist halt einfach nur das. Ja, genau. Also bei Slalom, das sieht schon cool aus im Fernsehen, aber eigentlich ist es ja das richtig coole. Beim Skifahren anschauen im Fernsehen ist ja eher, wenn sie dann runterbrettern.
Genau, ja. Das wollte ich auch immer machen, aber Abfahrt darf man, glaube ich, in Deutschland erst ab 16 oder 18 machen, weil es halt auch schon nicht schlecht gefährlich ist dann.
Wahnsinn. Ich bin gerade ein bisschen überrascht. Aber hattest du dann auch so einen richtigen, oder hattet ihr einen richtigen Trainer dann auch?
Ja, ja.
Also war es nicht dein Vater, der dann euch trainiert hat?
Nee, also wir waren dann auch, also wir hatten einen Trainer, der war aus Heidelberg, der ist dann meistens mit den aus Umkreis Heidelberg sozusagen zum Feldberg gefahren mit denen und wir waren dann, das ist dann immer so eine größere Gruppe, da waren dann die Rennbrüder aus Karlsruhe, so hieß der Verein, dann gab es noch Skiclub Hockenheim, also da gibt es dann, und dann in so einem Camp ist man dann immer mit verschiedenen Vereinen als unter dem Namen Skiverband Schwarzwald Nord, ist man dann mit Hockenheim, Karlsruhe, dann waren noch zwei aus Moosbach und drei, vier aus Heidelberg und dann mit denen ist man dann sozusagen immer unterwegs gewesen. Und da waren halt auch immer zwei, drei Trainer sozusagen dabei.
Faszinierend.
Ja.
Und jetzt ist dann immer ein Skiurlaub im Jahr.
Also wir machen sicher? Immer, ja, nee, also es ist aber schon immer so, wir sind immer mit der Familie seit 4, 5 Jahren auch wieder über Weihnachten, aber immer sozusagen über Silvester. Im Skiurlaub, also ist immer einmal im Jahr mindestens Skifahren. Mittlerweile ist es nur noch einmal im Jahr, weil es zeitlich nicht mehr anders geht, leider. Aber über Weihnachten, Silvester immer mit der Familie Skifahren, ja.
Aber da merkt man ja dann schon, dass deine Familie, dass ihr ja schon krass sportaffin seid.
Ja, auf jeden Fall.
Weil Sport ja schon irgendwie groß im Mittelpunkt steht.
Definitiv, also bei meiner Mutter eher auch, aber eher in der Rolle des Fahrers früher gewesen. Aber vor allem mein Vater, also dem kannst du, wir haben ihm, glaube ich, mal ein FC Bayern Buch geschenkt von 1950 bis jetzt, ein Fragequiz. Und ich glaube, er wusste zwei Fragen nicht und war auch in der Sportquiz-Show. Und ich glaube, wenn Olympia ist, ist der 3 Wochen Dauer, also generell der, den kannst du auch im Tischtennisergebnis von der 3. Liga fragen und der kannst dir wahrscheinlich sagen. Also der ist wirklich generell auch jetzt nicht nur, weil seine Söhne sportaffin sind, geisteskrank, wenn man es mal so sagen darf. geisteskrank, was das ganze Thema angeht. Ja.
Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Es dürfte dich ja auch in der Landesauswahl begleiten. Und man muss ja sagen, deine Eltern, die waren ja wirklich immer dabei. Und bei deinem Vater gibt es ja noch so einen kleinen Haken, dich immer zu unterstützen. Dann jedenfalls war es so in der Vergangenheit, hat er schon so ein bisschen Flugangst.
Ja.
Ja. Und da war ja dann wirklich so, also EM U18 in Irland.
Nee, da ist er
geflogen. Aber
nee, da ist er im Auto gefahren.
Da ist er mit dem Auto, genau, da ist genau. Er mit dem Auto hingefahren. Genau.
Ja, und dann war aber U21 EM die erste in Valencia, das war jetzt, müsste jetzt vor 4-5 Jahren gewesen sein. Und da ist er dann als Überraschung zum Finalwochenende gekommen. Ich wusste auch nichts davon. Er wusste, glaube ich, bis dem Abend vor Abflug auch nichts davon, weil er spontan meinen Bruder eingesammelt hat und dann, ich glaube, lass mich lügen, ich glaube 10 oder 11 Gin Tonic.
Darf man das so sagen? Ja.
Geflogen ist und aber hat dadurch auch so ein bisschen die Büchse der Pandora geöffnet, weil er jetzt halt die Ausrede, wir gehen in den Sommerurlaub nur noch nach Sylt oder an die Nordsee, nicht mehr bringen kann.
Also es war tatsächlich dann früher auch so,
ja, Familienurlaub war,
gab es immer nur mit dem Auto.
Mit dem Auto, wir waren eigentlich als die ersten 10 Jahre meiner Kindheit immer nur an der Nordsee, was auch mega schön war. Also, aber und dann sind wir so im Wechsel einmal Nordsee, einmal so Italien runter, in die Toskana, in die Richtung sozusagen. Und ja, genau.
Auch mal interessant zu wissen, wie viel Kilometer er dann nur für Hockey in diesem Auto einfach verbracht hat.
Sehr viel. Also man kann, glaube ich, 90% seiner Kilometeranzahl geht, glaube ich, auf Sportreisen und Urlaubsreisen, weil er ins Büro 5 Minuten braucht und sein Alltag ins Büro 5 Minuten und nach Hause sind. Und ansonsten...
Ja, krass. Ja gut, dass er das gehört. Also ich meine, jetzt ist natürlich... wie gesagt, wir kommen ja später auf den Punkt Olympia noch zu sprechen, aber jetzt leider ja ohne Zuschauer die Olympischen Spiele. Aber sagen wir mal, dein Vater hat jetzt nicht die Flugangst überwunden. Wäre ein langer Ritt geworden bis nach Tokio.
Ja, also ich glaube.
Also das ist ja.
Entweder er hätte sich dann ein bisschen länger Urlaub genommen oder mit dem Schiff gekommen. Oder ich glaube, er hätte sich dann irgendwie mal einen Arzt aufgesucht und für 10 Stunden wegschießen lassen.
Boah.
Aber ja, deswegen ein, glaube ich, ein lachendes und ein tränendes Auge auf seiner Seite.
Ja.
Aber ja, klar.
Ist ein langer Weg.
Ja.
Und noch ganz kurz, deine Schwester nicht so, also du hast gesagt, kein Hockey, macht sie?
Die hat Hockey gespielt früher, aber die hat relativ früh aufgehört, die ist dann ein bisschen länger noch geritten. Und ist dann aber, die ist so ein bisschen, wenn ich jetzt sage, immer von zu Hause weg gewesen, die ist mit 16 aufs College nach England für 2 Jahre und war dann dort 2 Jahre und hat dann auch ihr Abi aber auf Englisch gemacht und ist dann danach nach München zum Studieren und hat jetzt ihren Master in London gemacht. Also die ist jetzt schon seit 5-6 Jahren
also das Gegenteil
außer Haus.
Von deinem Bruder und dir.
Ja, genau. Also wir sind immer daheim gewesen, immer noch, ja, mehr oder weniger. Wir wohnen zwar beide in Mannheim, aber da ist man ja nach Heidelberg nicht so weit, also so richtig weg von daheim ist man ja dann trotzdem nicht, was ja auch schön ist. Aber die ist so ein bisschen das Gegenteil von uns beiden, ja.
Würdest du sie auch ein bisschen selbstständiger beschreiben dann?
Ja, doch, auch auf jeden Fall. Also weil sie halt schon früh weg war mit England und dann eigentlich direkt danach umgezogen. Also sie hat, glaube ich, schon gelernt, selbstständiger und selbstorganisierender zu leben, kann man schon so sagen, ja.
damit alle ZuhörerInnen dich jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen, 11 sind sogar, 11 ganz schnelle Fragen. Das ist so was Neues. Weißt du, ja. So über die Sommerpause habe ich mir ganz viele Gedanken gemacht, wie man den Podcast noch optimieren kann. Und jetzt sage ich einfach mal, machen wir 11 schnelle Fragen an dich. Soll ich raushauen?
Auf geht's.
Okay. Hallenhockey oder Feldhockey?
Feldhockey.
Olympiagold oder Deutscher Meister?
Die ist nicht so schnell. Olympiagold, was präsent ist momentan.
Okay. An einem hockeyfreien Wochenende. Ja. Auf der Couch liegen oder ein aktives Wochenende?
Aktives Wochenende.
Mhm. Was wären dann so Aktivitäten?
Golfen. Mal wieder zur Familie nach Hause. Ja. Oder sagen wir 50-50. Der Samstag ist aktiv, der Sonntag ist auf der Couch.
McDonald's oder Burger King?
Burger King.
Das ging aber echt schnell. Ja. Aber so der Burger King, Mensch. Ja, ja. Klingt krass. Lieber 1-0 oder 5-4?
1-0 als Torwart.
Jogginghose oder Jeans?
Durch Corona Jogginghose, aber ja, Jogginghose als Sportler.
Bist du stylebewusst?
Ja.
Ja?
Relativ, ja. Es gibt noch ein paar stylebewusstere, Theo, aber...
Theo. Okay. Zum Hockeytraining, lieber mit dem Fahrrad oder mit dem Auto?
Auto mit der Torwarttasche.
Ah, okay. Nach deiner aktiven Zeit, eine Hockeymannschaft als Coach betreuen oder lieber Zaungast?
Zaungast? Ja.
Hast du schon mal überlegt, so
Trainer? Ja, ich glaube, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist sowas wie Torwarttrainer für Jugendtorhüter, aber ich glaube, ich bin nicht der prädestinierte Hockeytrainer.
Wenn du irgendwann mal selber Kinder hast, ein Torwart oder ein Feldspieler?
Der Wäsche zuliebe ein Feldspieler.
Das ist ein richtig gutes Argument.
Der Wäsche zuliebe Feldspieler und auch mir persönlich, glaube ich, würde mir dann schwer tun, nichts zu sagen, wenn es ein Torwart wäre. Deswegen fast lieber ein Feldspieler, um ehrlich zu sein.
Ey, ja. Sag mal ehrlich. Du wohnst ja mit deiner Freundin zusammen. Wäschst du, jetzt gerade ist ja viel, du bist ja sehr viel unterwegs. Du hast vorher auch gesagt, gerade ist nach Hause kommen, Koffer auspacken, so waschen, wieder einpacken, weiter geht's. Ja. Wäschst du selber?
Ja, überwiegend. Also ich wasche Sport etc., wasche ich eigentlich fast alles komplett selber. Liegt hauptsächlich an dem Grund daran, dass meine Freundin volle Zeit arbeitet, also von 8 bis 16 Uhr ungefähr oder 37 bis 16 Uhr. Und ich durch Olympia jetzt momentan Urlaubssemester habe, aber ich studiere an der Fernuni und bin deswegen zu Hause und mache eigentlich so die Sportwäschen, die gehen ja relativ einfach. Mhm. Eigentlich zwischendurch immer den Tag über. Die so speziellere Sachen wie jetzt Hemden oder Handwäsche überlasse ich dann lieber meiner Freundin. aber im Prinzip 80% wasche ich selber. Okay. Ja.
Urlaub in Deutschland oder im Ausland?
Ausland, weil ich relativ wenig Urlaub im Ausland, weniger Urlaub. Auch der Flugangst meines Vaters geschuldet. Nicht böse gemeint, aber schon sehr viel Urlaub in Deutschland gemacht habe. Deswegen, wenn ich es mir aussuchen könnte, mittlerweile dann...
Lieber im Ausland. Und die letzte Frage, Mannheim oder Heidelberg?
Mannheim.
Oh. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet.
Ja, liegt an dem Grund, dass ich mittlerweile sehr froh bin in Mannheim, weil ich Heidelberg aus meiner Kindheit, weil ich sehr früh schon immer mit dem Zug zur Schule gefahren bin und nach Mannheim von Heidelberg sehr viel Fahrerei und Zugfahrerei verbinde sozusagen. Klar, Lebensqualität Stadt, schöne Heidelberg, keine Frage. Ich fahre auch sehr gerne am Wochenende nach Heidelberg, um dort essen zu gehen oder dort Freunde zu treffen und so. Aber grundsätzlich Mannheim wegen des Sport halt, weil es einfach mega cool ist, seit einem Jahr jetzt ungefähr knapp. Keine Fahrtstrecken mehr zu haben und einfach hier zu sein und auch mal sonntags nicht immer im Hinterkopf zu haben, okay, ich muss jetzt heute noch irgendwie nach Hause kommen oder genau.
Selbstverständlich. Ja. Ich finde, du machst das, machst eine super Einleitung direkt jetzt zum großen Hockey-Block. Du hast mit 5 angefangen und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, lass uns doch mal direkt in die erste Frage reinhören von deinem Bruder. denn die Frage beschäftigt tatsächlich auch viele Leute, denn wir haben ja über Instagram auch einen Aufruf gestartet und auch Titus, der 6 Jahre alt ist, hat die Frage gestellt, in welcher Altersgruppe du schon dann im Tor warst. Und da kannst du bestimmt jetzt gleich was dazu sagen.
Hi Lukas, meine Frage an den Alex ist, wie er denn überhaupt dazu gekommen ist, Torwart zu werden. Und ob er vielleicht einfach mal die Geschichte dazu erzählen kann, wie es denn so weit kam, dass er immer im Tor stand. Viel Spaß, ciao.
Ja, erzähl uns die Geschichte, wie du dazu gekommen bist, ins Tor zu gehen.
Also erstmal Max, vielen Dank für die Frage.
Und schönen Urlaub noch.
Und schönen Urlaub. Mit der Frage hätte ich fast rechnen können. aber ich erzähle die Geschichte natürlich sehr gerne. Und ich bin dazu ins Tor gekommen, da mein Bruder und sein Freundeskreis, mit dem er zur Grundschule und so gegangen ist, die haben alle eigentlich im Leim, also ich bin nicht direkt in Heidelberg groß geworden, sondern in Leim.
Also ein Vorort, ne?
Genau, ja. Gehört nicht zu Heidelberg, aber ja.
Und genau. berühmter, Bürger der Stadt Leimen.
Boris Becker.
Boris Becker. Ne?
Genau, ja.
Seine Mutter wohnt immer noch da.
Seine Mutter wohnt immer noch da, ja, genau.
Also und für die ganzen Hockey, nee, nicht Hockey-Freaks, Sport-Freaks.
Ja, genau. Und dann sind die natürlich immer Fußball spielen gegangen in ihrer Jugend, Kindheit. Und weil wir echt einen coolen Bolzplatz oben hatten. Und dann wollte ich natürlich als kleiner Alex immer mitgehen. Und da ich aber der Kleinste und der Jüngste war, durfte ich nur mit, wenn ich ins Tor durfte. Also mir wurde gesagt, ja, du kannst mitkommen, aber dann musst du ins Tor, weil wir alle aufs Tor schießen wollen. Und ich natürlich mega Bock gehabt und bin immer mitgegangen und war dann immer im Tor. Und wir haben auch immer im Garten relativ viel Fußball gespielt, da musste ich aber auch mal ins Tor. Und daher war ich dann schon relativ früh im Tor und habe viel, sage ich jetzt mal, Torhüter-Erfahrung. Und hat aber auch immer dazu gepasst, weil ich ein relativ durchgeknalltes Kind war. Wenn man es mal so ausdrücken will, gehört ja zum Torwartsein auch dazu.
Das ist jetzt entweder, jetzt bedienst du ja wieder alle Klischees.
Ja, natürlich, aber muss ich einfach. Also,
ist es wirklich so?
Ja, also wenn man so vom Klischee-Torwart ein bisschen an der Waffel, sage ich jetzt mal, einfach so, dann kommt es schon hin. Also deswegen nicht zu Unrecht ein paar Knochenbrüche gehabt in meiner Kindheit und so.
Du hattest Knochenbrüche?
Ja, mehrere, ja. Aber genau.
Deswegen. Ja, es ist völlig selbstverständlich, dass man halt ein paar Knochenbrüche zuzieht. Keine Sorge, aber ja, okay. Aber erzähl die Geschichte weiter, wie du...
Ja, und dann hatte ich halt schon relativ früh, bin ich schon viel im Tor rumgeflogen und dann wird ja im Hockey, das weißt du jetzt vielleicht sogar besser als ich, ab C oder D-Knaben?
Ab C.
Ab C muss also man dann U, ja, glaube ich...
U10.
Ja, genau. U10 muss man dann ja einen Torwart stellen. Davor wird ja auf Hütchentore gespielt. Und dann habe ich mich auch direkt da Lust drauf gehabt. Und dann war mein erstes Jahr bei den Cs war ich noch beides, weil ich noch, auch noch im Feld ein bisschen mitspielen wollte. Habe ich so, da hat jeder mal die Ausrüstung angezogen. Und ich habe mal im Feld gespielt, mal im Tor. Hat sich dann aber relativ schnell rauskristallisiert, dass ich da am meisten Gefallen dran habe und auch, ich sage jetzt mal, das meiste Talent mitbringe dafür. Und war dann eigentlich so ab zweiten Jahr C sozusagen, bevor es dann zu den Bs hochgeht, mehr oder weniger fest im Tor und war dann ab B-Knaben komplett fest sozusagen, also ab
also Übergang U10, Übergang U10, U12,
ja, relativ also schnell schon. Also das erste halbe Jahr war noch so beides, aber dann ja, musste ich auch irgendwann von meiner Trainerin aus sozusagen.
Ja?
Ja, ja.
Weil du einfach das talentierteste Kind warst?
Ja, weil es erstens wenige gab, die es gemacht haben und ich es am besten gemacht habe. Also früher ging es eigentlich nur darum, wer kriegt die meisten Bälle ab sozusagen. Also da war ja noch nicht viel mit Technik, Trulala und drumherum, aber ja, weil ich halt einfach das am besten gemacht habe, würde ich jetzt mal sagen, ja.
Okay. Und hast du es jemals bereut, Torwart zu sein?
Ja, ja, so im, ich sag jetzt mal so im pubertären Teenageralter gab es dann schon die ein oder anderen Phasen, wo ich mir so dachte, ja, okay, jetzt ist eigentlich zu spät aus dem Tor rauszugehen, aber du bist ja immer der Volltrottel, der mit dem Helm rumrennt und mit der Ausrüstung und in den schninkischen Sachen rumläuft teilweise und dir da einen abschwitzt im Sommer wie so ein Verrückter, wo ich mir dann so dachte, ja okay, es ist teilweise schon angenehmer, vielleicht an der einen oder anderen Stelle Feldspieler zu sein, aber so richtig, also nee, ich stand schon immer eigentlich mehr oder weniger dahinter und bin auch froh drüber.
Und du würdest sagen, also das Klischee unterschreiben, dass Torhüter durchgeknallte Menschen sind?
Ja, ja, ja. Also ich glaube, im Hockey ist es als im Präferenz zum Fußball oder als Beispiel zum Fußball ist es noch ein bisschen krasser, weil wo es aber zum Beispiel noch krasser als im Hockey ist, ist, finde ich, im Handball. Also wenn du im Handball ja, im Tor bist, da boah, ist dann eigentlich ja, völlig, völlig Feierabend.
Völlig gestört.
Ja, ja, da ist eigentlich völlig Feierabend, aber ich würde schon sagen, dass ich dieses Klischee, ja, als Torwart, wer sich von so harten Bällen abschießen lässt, der muss eigentlich schon ein bisschen einen Schuss haben, würde ich schon unterschreiben, ja.
Wahnsinn. Wahnsinn. Krass. Okay, dann Alex hat sich festgelegt, klein Alex, er will ins Tor. Das war alles noch im U12-Bereich, dann in Heidelberg. Und dann ging es ja so langsam los mit deiner, ich nenne sie jetzt einfach mal Karriere, weil das kann man ja schon sagen. Du warst drin, weil du auch Talent hattest. Wann kam der Punkt, dass du dann auch oder ihr für dich entschieden habt, okay, der Wechsel aus Heidelberg nach Mannheim steht an? Weil es war ja nicht nur, nicht nur der Vereinswechsel, sondern es war ja ein krasser Wechsel. Du bist ja auch, wie du vorhin gesagt hast, in Mannheim zur Schule gegangen.
Ja, ja, also der Grundgedanke Mannheim kam zustande, auch wieder meinem Bruder geschuldet. Also wahrscheinlich kann ich am Ende meiner Karriere auch mal Danke zu meinem Bruder sagen, dass er...
Sag's doch jetzt einfach.
Also Max, wenn du den Podcast hier anhörst, da deine Frage da drin vorkommt, hoffe ich das natürlich. Vielen Dank dafür, dass ich erstens ins Tor kam und zweitens dann auch nach Mannheim gekommen bin. Und ja, mein Bruder ist nach Mannheim gewechselt und er war damals älterer Jahrgang A-Knaben und ist nach Mannheim gewechselt, weil da die besseren Mannschaften waren und ist aber in Heidelberg auf der Schule geblieben.
Man muss ja dazu sagen, jetzt nach Mannheim gewechselt, kann man jetzt zwei Vereine nehmen, aber es ist
genau, zum TSV Mannheim,
muss man dazu sagen.
Ja, nee, stimmt, hast du recht. Zum TSV Mannheim gewechselt und dann war eigentlich so ein Jahr, nachdem der Max da im Verein sehr gut angekommen ist, dass alles gepasst hat, auch, ich sag jetzt einfach mal, ohne jetzt den HCH zu verletzen, alles ein bisschen professioneller und einfach auf einem höheren Niveau war zum damaligen Zeitpunkt. Hat sich dann auch für mich, nachdem ich dann mein erstes Jahr in der Auswahl gespielt habe, ergeben, okay, auch nach Mannheim. Und bei mir kam dann noch zum Vereinswechsel obendrauf, wie du ja schon gesagt hast, der Schulwechsel. Es gibt in Mannheim das Ludwig-Frank-Gymnasium, ist ein Sportgymnasium, das Sportler fördert sozusagen und wo mittlerweile sehr viele Hockeyspieler drauf sind aus Mannheim. Und da habe ich dann auch die Schule gewechselt, auch aus dem Hintergrund sozusagen, dass ich noch mehr trainieren kann und auch mit den Mannheimern zusammen, weil an der Schule, da es eine Sportschule ist, wird auch Frühtraining angeboten. Sprich, man hat bis zur 10. Klasse dienstags und donnerstags noch Frühtraining anstatt der ersten beiden Schulstunden Unterricht und einmal Krafttraining, einmal Hockeytraining und ab der 10. Klasse dann Dienstag, Mittwochs und Donnerstags. Und das hat sich dann halt damals so angeboten und dann hat sich eigentlich, seitdem ich dann 12, 13 war, mein kompletter Lebensmittelpunkt nach Mannheim verschoben und ich war eigentlich mehr oder weniger, ich würde mich auch, wenn man mich fragt, siehst du dich als Heidelberger oder Mannheimer, würde ich auch sagen Mannheimer, weil ich dann eigentlich, außer mittlerweile jetzt noch zu meinen 5, 6 Freunden dort halt, die Brücken eigentlich, wenn man es mal so sehen will, eigentlich komplett abgebrochen habe. Und jetzt halt noch zu den Freunden, zu denen man eh Kontakt gehabt hätte, noch Kontakt habe und auch guten Kontakt. Aber halt ansonsten, ich kenne mich in Mannheim besser aus. Also bis ich 18 wurde und dann auch mal mit dem Auto selber nach Heidelberg reingefahren bin, kannte ich mich in Heidelberg relativ wenig aus. Und würde mich eher als Mannheimer bezeichnen, genau. Oder als Mannheimer bezeichnen, wenn man das so sagen kann. Und war dann hier auf der Schule und habe dann auch hier Hockey gespielt, genau.
Ist ja schon krass, also in dem jungen Alter so viel Pendelei. Also morgens die Schule, wenn du sagst Frühtraining fängt ja nicht um 10 Uhr an, Frühtraining fängt um 8 an oder 7.45 Uhr, genau. Ich meine ja hier. So. Ja. Und das dann von Leimen, das ist ja natürlich dann auch von deinen Eltern krass viel Unterstützung gewesen, aber dann auch für dich ja sehr viel, okay, ich muss meinen Alltag strukturieren. Ja,
definitiv. Also es war auch, es gab so zwei, ich sage jetzt mal Schritte oder Knackpunkte im Verlaufe dieses Wechsels nach Mannheim, wo ich ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht habe. Das war einmal das erste Mal, als ich nach Mannheim gekommen bin, sozusagen, okay, da musste ich halt eine Dreiviertelstunde früher aufstehen und dann hat mich mein Vater immer, bevor er morgens ins Büro ist, um 6.45 Uhr, also um 6.30 Uhr und um 6.45 Uhr ist der Zug gegangen, zum Zug gefahren. Dann bin ich halt morgens eine 45 Minuten Zug gesessen zur Schule und dann mittags um 13 Uhr wieder heim. Und dann hat mich meine Mutter oder meine Oma abends ins Training gefahren beim TSV. Und das war schon so, dass ich dann so ein halbes, dreiviertel Jahr schon gebraucht habe, um damit sozusagen auch zurechtzukommen, was das halt auch... Man hat einfach weniger Zeit für Lernen und alles generell und um runterzukommen. Und das Training ist dann natürlich auch mehr geworden beim TSV und mit der Schule und allem. Und da war ich dann schon auch lang oft müde sozusagen, das habe ich auch gemerkt. Und der zweite Punkt war dann so, als ich zum Herrenbereich kam oder bei den Herren beim TSV mittrainieren durfte, da war es dann so, dass ich halt mein Bruder mich immer im Auto mitgenommen hat und wo es dann halt auch jeder, der wahrscheinlich Hockey kennt, da sind halt die Trainingszeiten bis 10 Uhr sozusagen. Und dann wurde ich halt heimgefahren, habe ganz oft meine Hockeytasche noch hier rüber auf den MHC gefahren.
Stimmt, Frühtraining muss man ja auch sagen. Frühtraining ist ja beim MHC, das heißt, man muss ja immer hin und her.
Genau, und da war es dann auch so, als ich dann im Herrenbereich angekommen bin oder mittrainieren durfte und dann die Nächte, sage ich jetzt mal, etwas später wurden mit den Trainingszeiten, dann aber die Schule morgens und das Training gleich geblieben ist. Da habe ich dann auch bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, bis ich damit zurechtkam. Also ist jetzt zwar... ich sage jetzt mal, meckern auf hohem Niveau und es war ja auch alles schön und gut und ich habe es ja auch alles gebraucht und hat mir auch geholfen, gut zu werden, sage ich jetzt mal, aber war an der einen oder anderen Stelle jetzt, ohne mich zu beschweren, dann schon anstrengend, auf jeden Fall, ja.
Wahnsinn. Wahnsinn. Und du hast ja echt dann 10 Luftsprünge gemacht, als dann das Abi endlich in der Tasche war, rum.
Ja, also, ja. Man kann es ja so sagen, ich war jetzt nicht der Vorbilds-Einserschüler, deswegen war ich dann sehr froh, ja, als das Abi dann mit allem, was da dann dazugehört hat, in der Tasche war, ja.
Boah. Wie oft trainierst du denn in der Woche?
Mittlerweile, sage ich mal, ist es wieder regelmäßig geworden und es sind montags und freitags jeweils eine Einheit. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 2, sind wir bei, sag ich mal, 8 Einheiten. Lass es 7 bis 9 Einheiten sein unter der Woche sozusagen, von Montag bis Freitag gerechnet. 7 bis 9 Einheiten plus Physio. Und dann die Spiele am Wochenende oder sozusagen freies Wochenende oder mal eine Samstagseinheit, wenn das in der Vorbereitung ist oder so. Mhm. Also 7 bis 9 Einheiten, grob gesagt. Plus die Spiele und dann halt die Lehrgänge, die nehme ich jetzt mal da raus.
Lass uns noch kurz beim Vereinshockey bleiben. Denn,
ja.
Du bist ja relativ schnell oder früh auch Bundesliga-Torwart geworden. Was bedeutet die Hockey-Bundesliga für dich?
Die Hockey-Bundesliga hat für mich, will ich jetzt mal so sagen, verschiedene Bedeutungen. Es war natürlich einmal Sprung- und Entwicklungsbrett, weil ich beim TSV sehr früh als Bundesliga-Torwart gespielt habe oder auch spielen musste, weil es zu gewissen Zeiten einfach keine andere Option gab. Also ich wurde da, was mir ja gut getan hat, aber teilweise auch sehr früh reingeschmissen, was mich ja natürlich gefreut hat und cool fand. Aber in der Phase war es wirklich so, okay, Sprung- und Entwicklungsbrett, sage ich mal, aber bedeutet für mich auch einiges, weil ich halt noch in meinem Heimatjugendverein spiele. Das heißt, ist es für mich nur, okay, ich spiele Bundesliga, weil es die Bundesliga ist und weil man es für Spielpraxis braucht und Vereinshockey, sage ich mal. Ups. Sondern halt auch eine Herzensangelegenheit für meinen Verein zu spielen, der ja, ich sage ich mal, jetzt noch nicht fest etabliert ist in der ersten Liga. Wir sind vor zwei, drei Jahren ja nochmal abgestiegen, runter in die zweite Liga und dann sind zusammengeblieben, sind direkt wieder aufgestiegen, haben jetzt dieses Jahr wieder gegen den Abstieg gespielt. Also da ist dann auch so eine Herzensangelegenheit sozusagen für den Verein zu spielen und da wirklich dann auch alles zu geben, um mit dem Verein weiter die Liga zu halten und sich da hoffentlich in naher Zukunft festzusetzen.
Wenn du was ändern könntest, was würdest du an der Hockeyliga ändern? Du hast ja jetzt eben gerade, es gab ja letztes Jahr einen neuen Modus mit den Playoffs, Playdowns. Ihr wart jetzt natürlich eine der Mannschaften, die die Playdowns bestreiten mussten. Aber fandest du es erstmal, fandest du es gut, so den Modus? Oder?
Ich finde den Modus vom Gesamten finde ich eigentlich ganz cool, weil so halt jeder am Ende des Jahres zumindest mal 2 bis 3 K.O.-Spiele, auch wenn man in den Playdowns sind es ja auch K.O.-Spiele. Und ich bin der Meinung, dass fast in jedem Falle jeder, der es leistungstechnisch verdient hat, in die Playoffs zu kommen, auch in die Playoffs kommt und jeder, der es mehr oder weniger über die Saison gerechnet mit allen Spielen dann in den Playdowns spielt, da auch dann irgendwo auch zurechtsteht. Also deswegen würde ich schon sagen, finde ich das eigentlich einen ganz fairen Modus und auch einen ganz coolen Modus, auch mit den K.O.-Spielen. Das Einzige, was mich ein bisschen gewundert hat und was ich schade fand, ist, dass der Modus ist ja, dass man die Hinrunde komplett normal spielt, jeder gegen jeden und dann in der Rückrunde werden ja die Mannschaften geteilt und dass die Mannschaften schon davor eingeteilt waren. Also dass man sozusagen dann nicht irgendwie gesehen hat, okay, nach der Hinrunde die und die Mannschaften, sondern dass die Gruppen dadurch halt einfach unterschiedlich stark waren. Mhm. Also wir waren klar mit Nürnberg bei uns in der Gruppe in den Playdowns, aber ich glaube, unser Gruppenvierter, ich habe jetzt keine genauen Zahlen und ich sage jetzt bestimmt was Falsches, aber ich glaube, unser...
Es gibt eine Falsche, hau raus.
Ich glaube, unser Gruppenvierter wäre Zweiter in der anderen Gruppe gewesen. Also man kann schon sagen, dass... Man kann auch sagen, okay, ist cool, weil unsere Gruppe stärker ist. Man kann aber auch sagen, okay, die andere Gruppe war viel enger beieinander. Mhm. Dass es halt vielleicht nicht ganz gerecht verteilt ist, wie man sagen könnte, okay, Platz 1, 3, 5, 7, 9 und 11 sind sozusagen in einer Gruppe, weil dann ist es ja ungefähr, sage ich mal, gleich, sondern dass die Gruppen schon davor festgelegt waren. Das fand ich, ich weiß auch, um ehrlich zu sein, die Gründe gar nicht dafür. Dachte mir aber nur so, ich glaube, ich fände es ein bisschen cooler, wenn die erst dann wirklich nach der
ersten Hauptrunde,
wo jeder gegen jeden gespielt hat, leistungsgerecht, sage ich jetzt mal, dann eingeteilt sind die Gruppen nach Platzierungen. Dann ist es, glaube ich, ein bisschen, sage ich mal, mehr nach der Leistung aufgeteilt. Das wäre jetzt so das Einzige, wo ich sagen würde, das würde ich mir wünschen oder fände ich cool. Aber ansonsten finde ich die Regeländerung eigentlich gut, dass es sozusagen diese Playoffs gibt.
Genau, das ist ja cool, das K.O.-Spiel, gerade für euch Nationalspieler.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist natürlich nochmal gerade, was das angeht, gut. Bei euch war es zum Glück.
Aber ist ja auch, also ist ein ganz anderer Druck. Also Playdowns ist, würde ich sagen, einfach ein ganz anderer Druck als Playoffs. Aber ich sag mal so, als Leistungssportler, der des öfteren K.O.-Spiele bestreitet jedes Jahr, lernt man ja auch so Sachen auch, auch wenn es jetzt mal anderer Druck ist, wenn man gegen den Abstieg spielt, als um das Viertelfinale oder Halbfinale, aber ja.
Lassen wir so stehen. Ja. Dann werfen wir jetzt direkt die K.O.-Spiele. Alex, die letzten zwei Monate. Beschreib mal wirklich, weiß nicht, schaffst du das in zwei Wörtern, drei Wörtern zu beschreiben? Oder versuch mal, kannst du mit einem Wort beschreiben? Die letzten zwei Monate?
Geil.
Ja?
Ja.
Nimm uns mal mit. Nimm mal echt alle ZuhörerInnen mit. Die letzten zwei Monate. Was ist alles passiert? Von...
Wo soll ich anfangen?
Ja, weiß gar nicht. Ich hab es in einem... Irgendwo habe ich jetzt gelesen oder gesehen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Dass du so das Gefühl hattest, so nach den Pro-League-Spielen gegen Belgien und Düsseldorf. Ja. Okay, da geht was.
Nominierung.
Wenn du jetzt mal ehrlich bist, Start Januar 2020.
Ja.
Hättest du damals gedacht, du fährst nach Tokio als Nummer 1?
Nein. Nein. Also muss dazu sagen, die Verschiebung kam mir zugute. Ist einfach so. Und wahrscheinlich hauptsächlich meines Alters und meiner immer noch, aber auch damals noch mehr wenigen Länderspielanzahlen sozusagen. Aber ja, wenn du jetzt Belgien nennst, das ist ja durch Corona, durch die Pause ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger als zwei Monate her ist es. Und aber für meine Olympiakampagne, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, war wahrscheinlich für alle das ist der endgültige Startschuss. Also die hat schon früher angefangen, sonst hätte mich Kais nicht nominiert. Also und aber ich glaube so für alle drumherum und generell wahrscheinlich auch für die Trainer irgendwo, auch wenn ich davor schon mit nominiert wurde sozusagen, war das, glaube ich, so das Belgien Pro League Spiel der Startschuss sozusagen. Okay, das gibt ein geiler Dreikampf. Um die Nummer 1, der ist ja auch wirklich bis zum Ende und ich glaube auch fest bis zum Ende ziemlich eng war. Und ja, und dann war ja nach diesem Belgien-Spiel war ja etwas länger Pause, dann kam die Bundesliga-Rückrunde und dann gab es dann nochmal ein paar Lehrgänge in Ketsch, in Mannheim, unsere Januar-Februar-Lehrgänge hier.
Stimmt.
Und dann ist es ja alles langsam, Stein für Stein, wieder ins Rollen gekommen. Wir haben hier sozusagen mehr oder weniger Ketsch MHC, beim MHC hier haben wir ja trainiert, in der Traktorfalle. Und das war ja sozusagen dann hier unsere Corona-Homebase-Bubble sozusagen für 4 Lehrgänge in 6 Wochen, 8 Wochen. Und dann ist ja sozusagen der dritte Teil der Bundesliga gespielt geworden und dann kamen ja auch wieder Pro League-Spiele in Holland, in Argentinien und dann ist es ja in die heiße Phase gegangen und dann waren Playdowns, Playoffs, deutsche Meisterschaften, dann ging es ja wirklich Schlag auf Schlag mit dann Lehrgang in Hamburg, Nominierungslehrgang, wo dann der Olympiakader nominiert wurde mit Länderspielen und dann vier Tage später Europameisterschaft in Holland und dann eine Woche frei und dann hatten wir jetzt vor einer Woche hatten wir nochmal den letzten Lehrgang in Valencia mit nochmal Länderspielen gegen Spanien und Argentinien und jetzt geht's in vier Tagen, am Freitag.
Genau, man kann ja sagen, heute ist Montag, 12. Ja. Juli, du hast dir extra nochmal die Zeit genommen herzukommen.
Ja, geht's dann los nach Tokio.
Du hast uns einmal schön deinen kompletten Kalender vorgesagt und dachte eben auch kurz, oh Gott, wie viel Termine,
ja, Wahnsinn. Viele Hockey-Termine, ja.
Aber lass uns noch ein bisschen über die Nominierung sprechen.
Ja.
Du hast gesagt, also nominiert wurde ja beim Abschlusslehrgang in Hamburg vor der EM.
Genau.
Du bist selber gefahren mit dem Auto, mit Mike McCann nach Hamburg.
Ja, genau.
Was geht da einem im Kopf vor, wenn man zu so einem Lehrgang fährt und weiß, okay, ihr hattet, glaube ich, 4 Spiele, oder?
Ja.
Und nach dem 4. Spiel
wurde direkt nominiert, ja.
Was geht einem da im Kopf vor? Mit was für einem Gedanken bist du da hingefahren?
Mit vielen Gedanken, weil es für mich nicht der erste Nominierungslehrgang für ein Turnier war, aber der erste für Olympische Spiele.
Aber wenn man jetzt ganz kurz ehrlich ist, in deiner Jugendzeit, da warst du immer gesetzt als Nummer 1.
Ja,
wie oft hattest du denn einen richtigen Kampf ums Tor?
Bei meiner ersten U21 EM, dessen geschuldet, dass ich eigentlich jüngerer Jahrgang war. Also es war, die EM wurde gespielt mit Jahrgang 96, 97, 98 und es wurden ein paar 99er mit mir darunter hochgezogen sozusagen. Und da wusste ich, also ich weiß nicht, wie klar die Entscheidung war, aber da war es so vom Konkurrenzdruck offener. Okay. Sozusagen war ich halt einfach so, okay, ich wurde mit reingenommen und mal gucken, wo es dahin geht. Und dann waren noch ein paar Ältere dabei und einer der beiden älteren Torhüter hatte auch schon eine EM gespielt, also der hatte auch schon Erfahrung, der Kilian Potthoff damals. Und dann war ja auch noch Lukas dabei, Stumpf, hier von MAC. Und da war so, okay, ich bin der Jüngere und ich muss auch dazu sagen, der Lehrgang, bei dem der damals nominiert wurde, war nicht mein Bester. Und da war ich so, okay, mal gucken, wo es die Reise hingeht. Aber das war so der Lehrgang, wo ich sagen würde, da hatte ich schon Nominierungsdruck, aber ja, klar, ist es zu so einem Olympia-Ding nochmal.
Ja, aber hast du dich hier aus Mannheim von deinen Liebsten verabschiedet mit dem Gedanken, okay, ich komme zurück und habe das Ticket für Tokio dabei? Oder dass es so ist, okay, boah, ich habe die 2 Spiele, da muss ich jetzt nochmal ordentlich Gas geben? Oder hattest du einfach schon so ein Gefühl, ja, das wird jetzt mein Lehrgang, ich werde die Nummer 1?
Also ich hatte im Gefühl, dass ich es auf jeden Fall werden kann und dass die Chance besteht. Aber ich hatte auch im Gefühl, dass auch die Spiele nochmal wichtig sein werden und dass die anderen beiden auch auf jeden Fall eine Chance haben. Also ich wusste, okay, yo, wenn du Gas gibst, du kriegst deine faire Chance und du wirst sie auch bekommen und du hast die Chance, auch nominiert zu werden. Und ich habe mir das auch zugetraut und bin auch mit dem Gedanken, mit dem Selbstbewusstsein reingegangen, okay, ich gehe jetzt hier in den Lehrgang, um die Nummer 1 zu werden. Aber ich wusste auch, es ist auf jeden Fall eine reelle Chance da, dass ich es am Ende nicht werde, sondern dass ich Nummer 2 oder auch ganz rausfliege. Also die Chancen waren auch auf jeden Fall. Und dann fährt man zu so einem Lehrgang mit verschiedenen Gedanken. Man macht sich Gedanken über die Stimmung, wie wird die Stimmung auf dem Lehrgang sein, wie werden die anderen beiden Torhüter vor allem, jetzt wird es anders zu den anderen Lehrgängen, weil wir echt immer eine mega gute Stimmung hatten, auch bei dem Lehrgang. Die hat sich mehr oder weniger eigentlich nicht geändert. Also wir hatten echt ein mega cooles Torwart-Trio mit Jimmy, sage ich jetzt mal, und unserem Personal Trainer. Mega cooles Quartett. das hat mega viel Spaß gebracht, was ich auch sehr wertgeschätzt habe und wertschätze sozusagen, was das alles auch ein bisschen einfacher gemacht hat. Und da war ich so ein bisschen gespannt, wird das anders, wie wird die Stimmung so auf dem Lehrgang generell, aber die war echt mega gut. Und da macht man sich dann so, wenn man zu seinem ersten Nominierungslehrgang fährt und keine Ahnung hat, was da so auf einen zukommt, wie wird so eine Nominierung ablaufen, macht man sich viele Gedanken, wie wird es ablaufen, wie ist die Stimmung, zieht sich jeder zurück oder ist es so wie immer, wie verhält man sich so den anderen gegenüber, und da ist ja auch jeder so ein bisschen anders, und das war aber alles, war eigentlich alles mega cool sozusagen. Und da hat man mit Mike natürlich, der bei der letzten Nominierung 2016 dabei war, so ein bisschen drüber gesprochen auf der Fahrt dorthin, wie wurde das damals gemacht und wie waren das damals so, und hat dann auch mal mit den Älteren mal gesprochen, mit Hena, mit Hauke, und die halt auch alle 2016 schon dabei waren, Rühe etc. und so, und dann wurde aber auch relativ schnell so der Wind rausgenommen. Es gab eine Ansprache von Kais am ersten Abend, wie es alles ablaufen wird am letzten Tag und wie das beim Lehrgang ablaufen wird. Und dann wurde das eigentlich nicht mehr groß thematisiert, weil man halt auch dazu sagen muss, der Lehrgang, ja, ist von Nominierungslehrgang, aber durch Corona gab es ja jetzt nicht so krass viele Länderspiele, und dafür waren halt diese vier Länderspiele auch einfach sehr wichtig, weiterhin als Vorbereitung auf die direkt danach folgende EM. Also es war ja auch nicht nur Nominierungslehrgang, sondern auch EM-Vorbereitungslehrgang, weil halt direkt danach die EM war. Und normal hast du ja nochmal nach der Nominierung vor einem großen Turnier nochmal ein Turnier mit der Mannschaft oder zumindest eine Länderspielserie. Und das war eigentlich die Länderspielserie dafür.
Wie wurde der denn am Ende nominiert?
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich keine Einzelheiten ausplapper, die ich vielleicht nicht ausplappern sollte. Nein, es war alles sehr human. Wir kamen alle in den Raum und dann haben wir es verkündet bekommen. Und mit der Nominierung sozusagen, das war eine PowerPoint-Präsentation, mit der Nominierung war auch der Lehrgang offiziell beendet. Also wir sind beim UHC, war das ja, sind in die Hockeyhalle gekommen. Dann hat der Adi, unser, ich sag jetzt mal, Videomann, Co-Trainer, der das ganze Computermaterial macht, hat die PowerPoint angeschmissen. Da standen die verschiedenen Kader drauf, sind ja diesmal mehrere Kader gewesen, mit EM, Olympia, P und noch für den Lehrgang sozusagen dann in Valencia. Und wer wie wo dabei ist, und damit war der Lehrgang beendet, und dann konnte jeder machen, was er wollte. Also du hattest die Wahl, aufzustehen, zu gehen, sofort nach Hause zu fahren, ohne irgendjemand Tschüss zu sagen. Du konntest so lange sitzen bleiben, wie du wolltest. Du konntest beim UHC noch zum Mittagessen dort. Das wurde uns noch bereitgestellt. Du konntest den anderen gratulieren. Also du konntest wirklich machen, was du wolltest. Und der Lehrgang war aber beendet. Es gab keine Teambesprechung mehr. Und der Staff ist so lange da geblieben, bis der letzte Spieler weg war. Die standen noch für Einzelgespräche bereit. Und genau.
Hast du deinen Namen gesucht? Oder hast du ihn dann direkt da gesehen bei der Nummer 1? Ich stelle mir das vor, da ist ja so eine Leinwand, dann ist ja so die Präsentation, da denkt man so, okay, wo bin ich?
Ja, also man sucht kurz. Man sucht kurz, aber wenn Sie jetzt vorstellen, in eine Leinwand-PowerPoint, links oben stand der, also in der ganz linken Spalte, es waren drei Spalten für Spieler, und dann noch auf der rechten Seite der Präsentation war der Staff, und auf der linken Seite war einmal Olympia, EM und dann sozusagen Valencia, und Olympia war direkt links, dann ist direkt jeder in die Olympiaspalte gegangen, oder zumindest ich, und ich stand direkt als erster Spieler, weil man macht es ja meistens nach Position, also Torwart, dann kamen die sechs Verteidiger, die fünf Mittelfeldspieler und die fünf Stürmer, und ich glaube, jetzt bin ich richtig gewesen von den Zahlen, aber auf jeden Fall, genau, war es dann so, dass ich mich relativ schnell gefunden habe, weil ich halt direkt in der ersten Zeile als erster da stand, beim Olympiakader sozusagen.
Was war dein allererster Gedanke?
Wow, crazy. Und ja, dann ist auch in dem Moment, wo ich mich entdeckt habe, glaube ich, kam auch direkt Viktor schon zu mir und hat mir die Hand gegeben, was dann mich so ein bisschen aus den Gedanken gerissen hat, wenn wir bei dem Thema Gedanken sind, und hat mir gratuliert sozusagen. Und
muss man sagen, eine richtig
faire, sehr faire Geste, muss ich auch wirklich sagen. Geste, also ist aufgestanden als allererster vor der kompletten Mannschaft, ist hochgekommen, die drei Stufen zu mir, und hat mir die Hand gegeben, gratuliert. Und das auch so zu dem Thema, wir hatten echt einen guten Flair und eine gute Stimmung, und die war auch über die EM weiter so. Und da muss man sagen, wirklich krass, und das hat mich dann sofort aus den Gedanken rausgeholt sozusagen. Und dann war ich halt aus den Gedanken wieder draußen und war auch dann, um ehrlich zu sein, im ersten Moment so perplex, okay, krass, mega, voll die krasse Geste, hätte ich jetzt, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, ob ich es persönlich so gemacht hätte, und habe ich nicht mit gerechnet. war dann so, okay. Und dann sind so die ersten Leute aufgestanden und da habe ich mir so in Ruhe mal die Kader durchgelesen, wer ist so drin sozusagen und wie auch so die Reaktion. Und dann guckt man ja auch so ein bisschen rum, wer reagiert wie, soll ich jetzt aufstehen oder soll ich sitzen bleiben?
Boah, und ganz viele Sachen im Kopf,
ja,
ne?
Ja, ganz viele, genau. Ja. Und ja, und dann sind so, genau, ist man dann so nacheinander die Leute aufgestanden und rausgegangen und ja, genau.
Du hast deinen Olympiatraum wahrgemacht.
Ja.
Genau. Kannst du's, wann war denn so der Moment, wo du es dann auch so richtig begriffen hast, dass du zu Olympischen Spielen fährst? Ich meine, wir haben vorher, bevor wir jetzt angefangen haben aufzunehmen, hast du gesagt so, ey, wenn man sich mal überlegt, was ich die letzten 2 Monate hinter mir habe. Du hast morgen hast du wieder ein TV-Interview.
Ja.
Es ist ja schon viel.
Ja, also es hat, wann habe ich das so, also realisiert, ich glaube, wir hatten dann das Wochenende, also die Nominierung war freitags und dann bin ich freitags direkt nach Hause gefahren mit dem Auto, mit Paul zusammen, Mike ist nicht mehr mit uns heimgefahren, der war schon daheim, dann samstags mit der Familie essen gegangen und dann Samstag, Sonntag natürlich wurde da ganz viel drüber gesprochen und Glückwünsche und so und dann so.
Dein Handy ist doch explodiert.
Ja. Also so auf der Heimfahrt dann ist dann so gegen, keine Ahnung, die Nominierung war um 14 Uhr, um 17 Uhr, als dann langsam alle mitbekommen haben, ja. Ist es dann schon ziemlich heiß gebranntes Handy. Ist zwar. Man muss denken, okay, keine Ahnung, kann ich erstmal einen Moment für mich haben, aber es ist ja auch, wenn man es dann mal im Nachhinein betrachtet, was mega schön ist. Also es ist ja mega cool, dass einem so viele Leute schreiben und auch dann auch mal Leute schreiben, wo man so denkt, okay, krass, von denen habe ich jetzt zwar länger nichts gehört, aber eigentlich mega cool, dass sie noch an einen denken und so. Das ist ja dann schon schön und so richtig realisiert hat man es dann so die Tage später, dann hat eigentlich auch wieder direkt die EM dazwischen gekrätscht und so. Richtig, um ehrlich zu sein, richtig realisiert, okay, was kommt da eigentlich auf einen zu, ist erst so richtig in, bei mir persönlich, so richtig in Valencia jetzt beim letzten Lehrgang passiert, da hat Markus Weiß uns nochmal einen Vortrag gehalten sozusagen über das Thema Team, Teamgeist, was passiert bei Olympia, was kann da alles passieren, was ist schon passiert in der Vergangenheit, weil es wird, wurde uns so gesagt und damit rechne ich auch, irgendwas wird passieren, was nicht zum Plan gehört. Man kann so viel planen, wie man will, aber irgendwas passiert immer, egal was es ist. Und da sozusagen, da dann, als dann diese Präsentation kam, als dann die Olympiatrikots ins Hotel geschickt wurden zur Anprobe, als man dann vor Abflug nach Valencia in Köln war bei der Anprobe und die Team Deutschland Sachen von Adidas sozusagen anprobiert hat und ich bin ja mit Linus Müller, auch Spieler hier beim MHC, auf dem Zimmer und wir also sehen uns ja eigentlich die letzten 2 Monate über jeden Tag. Nach Valencia haben wir auch gesagt, okay, jetzt 3 Tage, bis das nächste
Training ist. Ne?
3 Tage, bis das nächste. Wir hatten nämlich überlegt, als wir aus Valencia nach Hause gekommen sind, ob wir samstagabends zusammen grillen und haben da aber so gesagt, ey, ich glaube in Tokio dann wenn wir da 3,5 Wochen dann zusammen sind, komm. Das Wochenende machen wir jetzt frei voneinander und dann sehen wir uns jetzt aber ja auch wieder jeden Tag heute Morgen schon Hockeytraining zusammen gehabt und so und wir haben auch gestern das Fußballfinale zusammengeschaut und da quatscht man dann über so Sachen wie, was packst du in den Koffer ein oder so, man hat so seine DOSB-Sachen gewaschen und so, das sind dann so kleine Momente, wo man sagt, okay, jetzt ist man wirklich da angekommen und realisiert es auch. Das sind so für mich persönlich so Punkte sozusagen. Auch sowas wie jetzt oder auch morgen wieder dann bei RON-TV. Das sind so Sachen, die Olympia mit sich bringen, die bei normalen Turnieren, sag ich jetzt mal EM, WM, deutsche Meisterschaften einfach in einem ganz anderen Maße stehen. Das sind dann so Faktoren, wo man dann so realisiert, okay, das ist halt Olympia. Das ist es gerade. Und ja.
Hättest du... Es ist schwierig, die Frage zu formulieren. Es ist ja jetzt Olympische Spiele ohne Zuschauer. Hättest du lieber darauf verzichtet dann? Oder gesagt, okay, Olympia lieber nochmal verschieben? Oder ja, jetzt stattfinden lassen, auch ohne?
Also verschieben auf keinen Fall, glaube ich. Also was heißt auf keinen Fall? Fände ich, glaube ich, nicht gut, weil es ja dann den Rhythmus komplett auseinanderbringt und dann 2 Jahre schon wieder vor der nächsten ist. Und so, wo ich mir dann so denke, okay, ey, ist es nicht dann auch irgendwann, ich sag's einfach mal, ein Affenzirkus, das schon wieder zu verschieben und ist es dann eigentlich noch die Olympiade, die es mal 2020 war, wegen Verschiebungen? Dann gibt es ja eigentlich, wenn man es mal so will, wieder einen neuen Nominierungsprozess, musst du ja eigentlich wieder einen neuen Nominierungsprozess anfangen, weil ja einfach noch so viel passiert. Mhm. Junge Spieler sich weiterentwickeln, ältere Spieler, die jetzt vielleicht sogar schon wieder verschoben haben. Also Beispiel Tobi Hauk oder Martin Hehner, die haben ja noch mal ein Jahr hinten dran gehängt. Wo man so sagt, okay, dann ist es eigentlich nicht mehr die gleiche Olympiade, die es gewesen wäre, sozusagen. Mhm. Und deswegen verschieben, nein, absagen auch, glaube ich, auf keinen Fall, weil für mich selber, weil ich sagen muss, ja, natürlich, es ist eine andere Olympiade, es ist eine besondere Olympiade, bestimmt auch in gewissermaßen eine Olympiade, wo man noch vielleicht ein bisschen länger von erzählt, weil es einfach so komplett anders war. Und sagen kann, okay, ich habe die oder wir haben die Olympiade gespielt, die anders war als alle anderen. Mhm. Und von der Seite aus, man soll ja was Positives sehen in den Dingen.
Das ist schön.
Und deswegen, absagen auf keinen Fall ist trotzdem, glaube ich, ist ja für alle Nationen die gleiche. Man hat sich jetzt die letzten 1,5 Jahre über so, ich sage jetzt mal, auch wenn es nicht immer cool ist, so dran gewöhnt. Man hat jetzt schon so viele Turniere, schon eine EM gespielt, eine deutsche Meisterschaft gespielt, eine Bundesliga-Saison gespielt. Es haben schon Fußball-EM jetzt stattgefunden. Es haben so viele Events stattgefunden, wo man sagt, okay, und ist auch cool. Und da gucken wir halt mehr vor dem Fernsehen. Deswegen würde ich sagen, ja, auf jeden Fall.
Wie sehr nervt es sich dann jetzt? Das ganze Thema, es ist ja breit auch in der Öffentlichkeit.
Ja,
also
ja.
Wenn man sich gestern das EM-Finale angeschaut hat. Ich bin irgendwann eingeschlafen, muss ich ja zugeben.
Ja, ich war auch sehr müde.
Aber,
aber
60.000 sind da in London in so einem Stadion. Und dann fährt man jetzt zu... Also wahrscheinlich, ich sag mal so, die meisten Sportarten, die bei den Olympischen Spielen sind, für die ist es das Größte überhaupt, dahin zu gehen. Und so eine EM, ich bin jetzt einfach mal so ein bisschen direkt so, yo, also das ist ein Highlight für viele Fußballer, okay, aber das sind alles eben, für Menschen oder für SportlerInnen, die ihr Leben ja danach richten, die nicht Millionen auf ihrem Konto haben durch diesen Sport, die sich da voll drauf vorbereiten, mit Sporthilfe, mit Unterstützung von ganz vielen Faktoren, die diesem Traum entgegenfiebern. Und dann darfst du da nicht vor ZuschauerInnen performen. Aber
ja,
ich will es mal richtig, vielleicht König Fußball darf es. Da denkt man sich doch mal so, Alter, Freunde.
Ja.
Oder ist es gar nicht mehr bei dir jetzt im Kopf?
Doch, ist schon im Kopf und wir hatten es auch gestern drüber. Ja, König Fußball darf es. Man muss ja aber auch ehrlicherweise sagen, wir durften es ja auch bei der EM. Also wir haben ja vor ein paar Wochen in Holland eine EM gespielt, zwar keine 60.000 und auch nicht ausverkauftes Stadion, da wären auch noch mehr gekommen, was noch cooler gewesen wäre. Es gab eine Begrenzung von 4.500 oder 5.000 und da hätten, glaube ich, 8 oder 9 reingepasst. Und selbst das war schon mega cool. Da sagt man so, okay, es liegt halt vielleicht einfach an dem Land. Was ich auch vollkommen nachvollziehen kann, dass ein Land zu der jetzigen Zeit sagt, okay, keine Zuschauer. Wenn da, ich glaube, 11.000 Athleten sind es dieses Jahr ins Land kommen, plus Medien, plus Trainer, plus Staff und so und dann noch Zuschauer, da kann ich schon irgendwo nachvollziehen.
Auf jeden Fall.
Bei einer Impfquote von 15%, die Tokio momentan hat, verstehe ich das. Ich verstehe es halt einfach nur nicht, dass England eine 7-Tage-Inzidenz von 237 oder schieß mich tot hat und Tokio von, glaube 15 oder so. Dass da dann halt nicht erlaubt ist, wo man so sagt, wir haben es ja schon gesagt, alles, was so mit Olympia einherkommt, DOSB-Einkleidung, jetzt Interviews viel mehr als sonst. Und es ist einfach alle 4 Jahre was komplett Neues und du stehst in einem komplett anderen Rampenlicht und kriegst mehr Aufmerksamkeit, wo du sagst, okay,
was die Sportarten, die auch brauchen.
Genau, die wir auch brauchen als Randsportart oder als Amateursportart, wo man sich aber dann so denkt, ja, dann auch bitte mit Zuschauern, auf jeden Fall. Japaner wären cool gewesen, weil es halt einfach allein, wenn schon einfach Leute im Stadion sind, einen anderen Flair bringt, sage ich mal. Aber ich glaube trotzdem, dass wir Sportler jetzt über diese Corona-Zeit gelernt haben, trotzdem den Spirit und den Geist trotzdem auf den Platz zu bringen und auch wenn keine Zuschauer erlaubt sind und man weiß ja, okay, es läuft im Fernsehen, du kriegst trotzdem mehr Medienaufmerksamkeit und so, ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Man kann es irgendwo verstehen, es ist aber auch mega schade und auch irgendwo manchmal, wo man so denkt, okay. Aber ja, klar war das in Holland gegen Holland vor, ich sage jetzt mal, voller Hütte. Das Stadion war ja schon relativ voll. Unfassbar geil und sowas hätte man auch gerne mal in Tokio. Ist jetzt aber halt nicht und ja, genau.
Lass uns so ein bisschen zum Ende kommen. Ich finde erstmal deine Worte zu der ganzen Corona-Sache, Zuschauer in den Jahren, nein, finde ich total, total gut und auch deine Sichtweise. Aber jetzt nochmal kurz zu dir, denn eine Frage habe ich noch offen, die geschickt wurde. Und wir haben ja jetzt so ein bisschen über deinen Werdegang gesprochen und du bist ja auch ein sehr ehrgeiziger Spieler. Und als Torhüter ist man ja auch oft alleine, oder?
Auch das, ja.
Und du hast ja auch so einen kleinen Tick, ne? Beim Gegentor immer einen Schluck aus der Flasche.
Ja.
Erzähl mal kurz.
Ja, immer als Torwart ist man ja nicht immer, aber ist man ja, also man ist eigentlich immer direkt an einem Gegentor beteiligt. egal, ob man dran schuld ist oder nicht, also egal, ob man einen Fehler gemacht hat oder nicht, man ist über kurz oder lang, außer man spielt gerade ohne Torwart kurz vor Schluss, ist man ja eigentlich an dem Tor immer direkt beteiligt, weil der Ball ja an einem vorbei muss. Aber, und das macht ja auch in einer gewissen Weise was mit einem, wenn man dann ein Gegentor bekommen hat. Und ich gehe nach jedem Gegentor, oder versuche es zumindest nach jedem Gegentor, und kriege es eigentlich auch immer hin, hinter das Tor zu gehen, nochmal kurz das Tor vielleicht auf der Videoleinwand anzugucken oder Review passieren zu lassen und drüber nachzudenken, okay, was hättest du anders machen können, was war gut, was war vielleicht schlecht. Und dann dabei währenddessen zu trinken und dann sozusagen, okay, aber mit dem Schluck Wasser wird das Tor beiseite gekehrt und dann direkt wieder ins Spiel überzugehen, ins Coaching und gar keinen Platz, den Gedanken zu lassen vom Tor und versucht es dann auch mit dem Coaching an die Mannschaft sozusagen ein bisschen zu übercoachen, dass du einfach keine Zeit hast zum Nachdenken und versuchst so wieder sozusagen dann ins Spiel reinzukommen und weiterzumachen, sag ich jetzt einfach mal so.
Würdest du dich als sehr emotional beschreiben nach Gegentor? Oder wenn es nicht so läuft?
Ich bin sehr emotional, nicht zwingenderweise direkt nach Gegentoren, habe ich aber auch, musste ich auch lernen sozusagen, mit Gegentoren schneller abzuschließen, aber ich bin sehr emotional oder sehr empfindlich direkt nachspielen. Okay. Ja, also es kann halt auch passieren, dass ich dann, auch wenn es teilweise asozial ist, an Familie und Freundin und so vorbeilaufe und nicht Hallo sag. Und ich bin dann auch ein, zwei Stunden später, wenn ich mich dann beruhigt habe und so relativ schnell wieder da. Also es ist wirklich so eine Achterbahn, okay, Vollgas angepisst und wenn mich jetzt einer, der kriegt meinen Hockeyschläger an den Kopf, so auf gut Deutsch. aber bin auch relativ schnell dann wieder unten und suche dann aufs Gespräch und will auch mit Leuten über das Ganze reden. Und aber ja, deswegen würde ich sagen, bin ich nach dem Abpfiff dann eher emotional empfindlich. Und
wir müssen einfach mit was richtig Witzigem aufhören. Ne? Damit, ich meine, wir brechen heute den Rekord für den längsten Podcast, den wir hier aufgenommen haben. Aber wirklich mit dieser letzten Frage, denn ich kann mich noch zu gut an diesen Moment erinnern. Und da war ich, durfte ich dich als Co-Trainer begleiten. Das war ein Eckentraining hier in Mannheim. Und die das Frage kommt von deinem jetzigen Mitspieler Yannick Dehoff. Oh. Und die hören wir uns mal an.
Moin Alex. Ich hätte auch eine Frage, die mich brennend interessieren würde. Und zwar kann ein Eckentraining ja als Torwart sehr frustrierend sein. Ich kann mich da noch ganz vage an so ein Training beim HBW erinnern. Ich glaube, es war auf dem blauen Platz beim MHC, wo sogar ein Schläger zu Bruch ging. Vielleicht kannst du uns ja mal erklären, was da in dir vorgeht bei so einem Eckentraining.
Also ich kann mich, du guckst es erstmal total fragend. Ich glaube, du hast schon sehr viele Schläger kaputt gemacht. Ich weiß jedenfalls noch, dass es war auch echt ein bisschen gemein von uns. Wir standen nicht bei den Schützen, haben immer gesagt, okay, ihr tunnelt den Alex. Und dann hast du irgendwann gesagt, okay, wenn nicht einer von euch, und ich möchte es jetzt, es hören bestimmt auch Kinder zu, du hast sie beschimpft, noch einmal tunnelt, dann zerschlage ich diesen Schläger. Und du wurdest wieder getunnelt. Und du hast diesen Schläger zerschmettert an diesem Pfosten. Ich habe es selten gesehen.
So in der Verteidigung, der war bestimmt schon gebrochen davor.
Aber es war total toll, weil du bist dann wirklich so, ja, Mist, ja, schon wieder ein Schläger kaputt. Und direkt so, den nächsten Schläger rausgeholt. Also ich weiß nicht, ob TK ist ja immer noch dein Vertragspartner.
Ja.
Ja, es gab einige kaputte Schläger.
Ja, also deswegen habe ich auch mit Tennis aufgehört.
Ernsthaft?
Nicht deswegen, also auch weil ich nicht gut genug war und Hockey zu gut war, zu wichtig war. Aber ja, also wie gesagt, ich bin impulsiv nach Spielen und es gab auch schon im Herrenbereich Spiele, wo ich danach einen Schläger über den Platz geschmissen habe oder so. Deswegen, das ist dieser Punkt, ich bin dann während des Spiels nicht so, aber dann danach explodiere ich sozusagen. Deswegen, ja, der eine oder andere Schläger hat schon dran geglaubt und ja, danke an TK, dass ich da immer wieder neue Schläger bekommen habe. Und
schön, aber Werbung jetzt mal, ne? Ja. Versteckte Werbung.
Klar. Aber Yannick, vielen Dank. Ich habe gerade so ein bisschen ins Leere gestarrt, weil ich überlegt habe, ob ich zurückschieße an dich, Yannick, aber ich lasse es. Nein, Spaß. Das ist
total fair von dir.
Ja, nee, ja, das Eckentraining gab's und ja, der Schläger ist kaputt gegangen am Pfosten und ja, da war ich sehr frustriert und nein, sowas kommt auch vor, in so einem Eckentraining, was geht da in einem vor, ja, in dem Eckentraining ist irgendwann gar nichts mehr mit dem Kopf vorgegangen.
es ist ja aber echt provokant.
Ja.
Aber gut.
Nee, ist eine gute Frage, Yannick. Freut mich. Ich freue mich aufs Training.
Geben wir den Punkt.
Ja,
ihr seht euch jetzt erstmal ein bisschen länger nicht.
Das stimmt, ja.
Hoffen wir einfach, dass bei Olympia nicht so viele Schläger kaputt gehen, sondern vielleicht nur während dem Training, aber während dem Spiel nicht.
Hoffen wir es, ne?
Alex,
ich gehe davon aus.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal, also wirklich, glaube ich, 4 Tage vor Abflug nach Tokio hierher zu kommen und mit mir wirklich ganz lange zu sprechen. Das hat mir total viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal natürlich, Lukas, und war ein nettes, geiles Gespräch, hat Bock gemacht auf jeden
nettes
Fall.
Nettes Gespräch, danke.
Ja, nette ist
ja, ein guter ist okay. Scheiße. Ist okay,
nein.
Okay. Nein, Alex, alles Gute auf dem Weg nach Tokio und ist ja jetzt nicht mehr lange, aber dann bei Olympia und ich bin gespannt, mit was du zurückkommst.
Ich auch. Na? Vielen Dank.
Bis dann. Ciao.
Ciao.